Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Ein herzlicher Gruß auch an Südtirol, an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria hören. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Immer wieder fragen wir uns in der Credo-Reihe, was sich hinter den Grundtexten unseres christlichen Glaubens, den biblischen Texten, verbirgt. Und wir bekommen in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit und die Ergebnisse der Exegese, also der wissenschaftlichen Bibelauslegung. Und so wollen wir auch in unserer heutigen Credo-Sendung, wo wir am Vorabend des Festes des heiligen Markus stehen, einen weiteren Einblick in das Neue Testament bekommen, genau in das Markus-Evangelium und dabei besonders in das Bild, das der Evangelist Markus von den Jüngern Jesu zeichnet. Welche Bedeutung dies sowohl für die Welt des Markus als auch für uns hat. Und erhalten werden wir diesen Einblick von dem Professor für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt, Professor Dr. Lothar Wehr. Grüß Gott und guten Abend nach Eichstätt, Professor Wehr.
Guten Abend, Herr Dornis.
Herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit nehmen werden, uns in der Credo-Sendung Einblicke in die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit zu geben. Vielleicht, wenn Sie uns zum Anfang noch einmal schildern, wie ist eigentlich das Markus-Evangelium zu diesem Namen, zu dieser Zuschreibung Markus gekommen?
Das Evangelium selbst nennt keinen Verfassernamen. Der Verfasser will offenbar anonym bleiben, er nennt seinen Namen nicht. Allerdings findet sich in Abschriften des Evangeliums ab dem 4. Jahrhundert nach Christus die Bezeichnung Evangelium nach Markus. Und diese Zuweisung an Markus geht wahrscheinlich noch auf eine ältere Überlieferung zurück, die im 2. Jahrhundert entstanden ist, wo das zweite Evangelium schon mit einem Markus in Verbindung gebracht wird. Gemeint ist mit diesem Markus wahrscheinlich der Paulusbegleiter Johannes Markus, der in der Apostelgeschichte, Philemonbrief, im Kolosser, 2. Timotheusbrief, aber auch im 1. Petrusbrief erwähnt wird. Doch ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach eine nachträgliche Zuschreibung, die einfach die Verlässlichkeit und Apostolizität des Evangeliums zum Ausdruck bringen soll. Gleichsam wie ein Stempel, der die Echtheit und Zuverlässigkeit bestätigt. Der Verfasser will offenbar ganz bewusst anonym bleiben, um ganz hinter seiner Botschaft zurückzutreten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die besondere Leistung des Evangelisten Markus ist, dass er zum ersten Mal die Botschaft von Jesus Christus in die Gestalt eines Evangeliums gekleidet hat, also in eine fortlaufende Darstellung des Wirkens Jesu. Das Markus-Evangelium ist das älteste der vier Evangelien. Es ist wahrscheinlich kurz nach dem Jahr 70 nach Christus, also bald nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, abgefasst worden. Für diese Datierung spricht eine kleine Notiz in Markus 13,2, die von der völligen Zerstörung des Jerusalemer Tempels handelt. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen, heißt es dort. Und in der Tat haben die Römer den Tempel so zerstört, dass kein Stein auf dem anderen blieb. Nur die Bodenplatte hat die Katastrophe überstanden. Die Abfassung eines Evangeliums erscheint uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär. Wir sind von Kindheit an mit dieser Darstellung des Wirkens Jesu vertraut. Jedes Evangelium beginnt, wenn man einmal von den Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas absieht, mit dem Auftreten Johannes des Täufers, der Taufe Jesu, und geht dann über in das öffentliche Wirken Jesu. Wir lesen von Wundern, Reden, Dialogen Jesu, von Gleichnissen und Ähnlichem. Am Ende handeln die Evangelien vom Leiden Jesu, von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass man die christliche Botschaft in die Gestalt einer Darstellung des Wirkens Jesu stellt, die mit der Taufe beginnt und mit Passions- und Auferstehungserzählungen endet. Es hat in der frühen Zeit der Kirche, und zwar genauer gesagt in der Zeit, bevor das Markus-Evangelium entstand, andere Formen der Verkündigung gegeben. Paulus beispielsweise lässt noch die früheste Form der christlichen Botschaft von Jesus Christus erkennen. Paulus hat rund 20 Jahre vor dem Markus-Evangelium seine Briefe geschrieben. Darin finden sich keine Erzählungen vom Wirken Jesu, mit Ausnahme vielleicht des Abendmahlsberichts in 1. Korinther 11. Paulus baut seine Verkündigung auf Bekenntnissätze auf, die bald nach der Auferstehung Jesu als früheste Zusammenfassungen des christlichen Glaubens entstanden sind. Solche Sätze handeln vor allem vom Tod Jesu, von seiner Auferstehung oder auch von beidem. Ein solcher alter Bekenntnissatz wird beispielsweise in 1. Korinther 15, 3-5 zitiert. Christus ist gestorben für unsere Sünden gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er wurde auferweckt am dritten Tag gemäß der Schrift und erschien dem Kephas und den 12. So ähnliche Bekenntnisformulierungen finden wir öfter bei Paulus. Paulus entwickelt seine theologischen Argumentationen und auch seine ethischen Mahnungen aus solchen Sätzen. Er argumentiert dann in etwa so: Jesus hat sich für alle Menschen hingegeben. Der Tod Jesu vom Kreuz verlangt deshalb auch von uns, einander zu dienen und anderen selbstlose Liebe zu erweisen. Und die Auferstehung Jesu ermutigt und stärkt uns zum Tun des Guten und gibt uns Hoffnung. In der Tat beinhalten die Bekenntnissätze zur Tod und Auferstehung Jesu, aus denen sich ja letztlich auch unser heutiges Credo entwickelt hat, alles Wesentliche für den christlichen Glauben. Die Auferstehung Jesu ist nun mal das Zentrale unseres Glaubens. Ohne die Auferstehung würde sich heute niemand mehr für die Worte und Taten Jesu interessieren. Die Gefahr einer rein auf das Bekenntnis zu Tod und Auferstehung Jesu konzentrierten Verkündigung ist aber, dass sie geschichtslos wird. Das heißt, dass sie vergisst, dass Jesus eine geschichtliche Person ist, die in allem das Leben mit den Menschen geteilt hat. So hat man in den paulinischen Gemeinden tatsächlich aus dem Glauben an den auferstandenen Christus einen Mythos gemacht, eine Idee ohne Geschichtsbezug, kann man vielleicht sagen. Dies hatte Konsequenzen dann auch in der Ethik. Man vergaß, dass der christliche Glaube eine konkrete Verantwortung im Hier und Jetzt beinhaltet, dass man Verantwortung für die Notleidenden in der eigenen Umgebung, vor allem auch in der christlichen Gemeinde hat. Wie Jesus sich konkret notleidenden Menschen zugewandt hat, so hat jeder Jünger Jesu die Pflicht, anderen zu helfen und auch Opfer für andere zu bringen. Paulus musste in seinen Gemeinden diese für uns als Christen eigentlich selbstverständlichen Merkmale christlichen Lebens wieder neu einschärfen. Man fühlte sich durch den Glauben an die Auferstehung schon jetzt der Welt enthoben und sah keine Veranlassung, sich noch um die Not anderer zu sorgen. Paulus wirkte dem entgegen durch seine Kreuzestheologie, also durch die Hervorhebung der Kreuzesbotschaft, da er mangels eines Evangeliums nicht auf das Vorbild Jesu verweisen konnte. Paulus verwendet in seinen Briefen nur wenige Jesusworte, die ihm mündlich vermittelt wurden. Vor dem Markus-Evangelium gab es auch bereits einen Passionsbericht. Auch das war eine Form von Christus zu erzählen, seine Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Dieser Passionsbericht kleidete das Bekenntnis zu Tod und Auferstehung Jesu in eine Erzählung. Und diese Erzählung enthielt viele, zum Teil auch sehr konkrete Erinnerungen an das Leiden Jesu. Hier liegt eine bedeutsame Vorarbeit für Markus. Markus hat diesen Passionsbericht übernommen und ihm Erzählungen von Taten, Wundern, Streitgesprächen, Worten Jesu vorgeschaltet. Es gab also vor Markus auch eine Verkündigung von Jesus in Gestalt einer Erzählung. Diese umfasste aber nur Leiden und Auferstehung Jesu, nicht das übrige Wirken. Wahrscheinlich ebenfalls früher als das Markus-Evangelium ist auch die sogenannte Logienquelle oder Spruchquelle entstanden. Es ist eine nicht mehr erhaltene Schrift, die fast nur Worte Jesu enthielt und die Lukas und Matthäus neben dem Markus-Evangelium in ihrem Evangelium verarbeitet haben. Diese Spruchquelle enthielt keinen Passionsbericht und keine Auferstehungsbotschaft. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb diese Quelle nicht überliefert worden ist. Sie enthält bedeutsame Worte Jesu, aber ihr fehlt die entscheidende, zentrale christliche Osterbotschaft. So konnte sie letztlich nur überleben, indem sie in die Evangelien, Matthäus und Lukas Evangelium, integriert wurde. Man sieht also, es war keineswegs selbstverständlich, ein Evangelium zu schreiben. Es gab auch andere Möglichkeiten, die christliche Botschaft zu verkünden. Man sieht aber auch, wie wichtig ein solches Evangelium ist und worin die nicht zu überschätzende theologische Leistung des Markus-Evangelisten lag. Er hat die Überlieferungen vom Wirken des irdischen Jesus mit der Botschaft des christlichen Bekenntnisses zu Tod und Auferstehung Jesu verbunden. Damit hat er den zentralen christlichen Glaubensinhalt an die Geschichte gebunden. Was Jesus auf Erden getan hat, wie er Menschen geholfen hat, wie er selbst gelitten hat, das ist nicht einfach bedeutungslose Vergangenheit, sondern das bleibt vorbildlich für Christen zu jeder Zeit. Ein Jünger Jesu muss diese Liebe auch in seiner Lebenswelt verwirklichen. Wenn wir von Christus als dem Auferstandenen sprechen, dann sprechen wir zugleich von dem Irdischen, der unter den Menschen gelebt hat und der sich auf eine Stufe mit den Menschen begeben hat. Der Glaube ist also nicht etwas rein Innerliches. Glaube besteht nicht darin, dass wir uns als Getaufte schon im Heil fühlen können, weltentrückt, ganz auf das Jenseits, auf die Einheit mit dem Auferstandenen ausgerichtet, ohne uns um die Sorgen der Menschen in dieser Zeit zu kümmern. Nein, der Auferstandene, mit dem wir durch die Taufe eng verbunden sind, gibt uns die Kraft und er verpflichtet uns dazu, diese Welt zu gestalten, das Zusammenleben der Menschen zu verbessern, allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Andererseits wäre es aber auch falsch, die christliche Botschaft auf die Taten und Worte des irdischen Jesus zu beschränken und die Osterbotschaft auszublenden. Dann würde das Bild von Jesus als einem Sozialreformer entstehen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der aber heute keinen verbindlichen Anspruch mehr an uns richten würde. Nein, weil Jesus auferstanden ist und in unserem Leben gegenwärtig ist, gilt das, was er damals gesagt und getan hat, auch heute noch. Durch seine Worte in den Evangelien spricht er uns noch heute unmittelbar an. In der Liturgie wird das dadurch sichtbar, dass wir zum Evangelium aufstehen, als Zeichen der Bereitschaft, die Worte Jesu im Leben zu befolgen. Markus hat auf verschiedene Weise seine Erzählungen von Jesus mit der Passion und der Auferstehung verbunden. So lässt er bereits am Anfang des Evangeliums in Markus 3,6 im Anschluss an eine Sabbatheilung die Gegner Jesu den Beschluss fassen, ihn zu töten. So steht das gesamte Wirken Jesu unter dem Zeichen des Kreuzes. Sein gesamtes menschenfreundliches Wirken ist Ausdruck seiner Liebe, die in der Lebenshingabe am Kreuz gipfelt. Markus hat offenbar eine Gemeinde vor sich, die das Kreuz ausblendet, deren Glaubenseifer nachgelassen hat und die sich nun einen bequemen Glauben zurechtgelegt hat. Er hat in dieser Gemeinde, für die er sein Evangelium schreibt, noch keine regelrechten Irrlehren vorgefunden, also keine Glaubensirrtümer im Hinblick auf die christliche Lehre. Aber man hat sich in dieser Gemeinde einen angenehmen Glauben geschaffen und alles Unangenehme ausgeblendet. So ist ganz offensichtlich in Vergessen geraten, dass Jüngerschaft die Bereitschaft beinhaltet, für Christus zu leiden, Benachteiligungen, Spott und Hohn zu ertragen. Von einem möglichen Martyrium als Konsequenz des christlichen Glaubens wollte man nichts wissen. Und noch etwas war in Vergessenheit geraten, was mit der Vernachlässigung des Kreuzes zusammenhängt. Man hat vergessen, dass das Miteinander in der Gemeinde vom gegenseitigen Dienst bestimmt sein soll. Einige dünkten sich offenbar besser als andere. Deshalb überliefert Markus mehrere Worte Jesu, die die Jünger zum Dienst aneinander anhalten. Auch das Thema des Dienens ist ihm offenbar ein wichtiges Anliegen. Wenn man den Absichten des Markus noch genauer auf die Spur kommen will, ist es sehr hilfreich, sich mit seinem Jüngerbild zu beschäftigen. Welches Bild bietet uns Markus von den Jüngern Jesu? Dieser Frage will ich im Folgenden etwas genauer nachgehen, weil sie uns in die Mitte der Botschaft des Markus-Evangelisten hineinführt. Zuvor will ich allerdings noch zwei kurze grundsätzliche Bemerkungen zum Markus-Evangelium machen. Dieses Evangelium ist sprachlich nicht sehr elegant geschrieben. Die Sätze sind meist sehr kurz. Kunstvolle, längere Satzperioden sucht man im Markus-Evangelium vergeblich. Die einzelnen Erzählungen vom Wirken Jesu sind oft ohne Überleitung einfach mit und verbunden. Man spürt, dass Markus aus verschiedenen mündlichen und schriftlichen Einzelüberlieferungen erst ein Ganzes geformt hat. Dabei hat er offenbar manche sprachliche Härte in Kauf genommen, da er seine Überlieferungen möglichst wenig verändert weitergeben wollte. Markus versteht sich nicht als Neuerer, sondern als Bewahrer des älteren christlichen Glaubensgutes. Trotzdem, und das ist eine zweite Bemerkung, wird man dem Evangelisten nicht gerecht, wenn man ihn nur als Sammler von Einzelerzählungen ansieht, wie man das früher getan hat. Markus hat den Stoff vielmehr nach ganz bestimmten Gesichtspunkten angeordnet. Er hat auch kleinere Veränderungen vorgenommen und einige Überleitungen eingefügt. Dabei zeigt er sich deutlich als Theologe, der ganz bestimmte Anliegen verfolgt und der seiner Gemeinde damals und damit auch uns heute wichtige Inhalte des Glaubens in Erinnerung ruft. Insbesondere Glaubensaspekte, die man gern aus Bequemlichkeit ausblendet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun will ich mich dem Bild zuwenden, das Markus von den Jüngern Jesu zeichnet. Denn so kommt man den zentralen Anliegen des zweiten Evangelisten am nächsten. Markus erzählt von den Jüngern Jesu so, dass der christliche Leser gar nicht anders kann, als sich mit ihnen zu identifizieren. Dabei will Markus die Leser zu einer kritischen Identifikation mit den Jüngern führen. Denn die Jünger handeln keineswegs immer vorbildlich. Markus legt auch schonungslos ihr Versagen offen. Der Leser soll sich also kritisch mit den Jüngern und ihrem Verhalten auseinandersetzen. Er soll für sich das Vorbildliche im Verhalten und Denken der Jünger übernehmen, sich aber von ihnen distanzieren, wo sie Versagen und Fehler machen. Hier soll der Leser für sich in seinem eigenen Leben ein anderes Verhalten an den Tag legen. Es lohnt sich, das Markus-Evangelium, das ja nicht sehr umfangreich ist, einmal allein unter dem Gesichtspunkt durchzulesen, wie die Jünger dargestellt werden. Wir schauen uns nun einmal die wichtigsten Jüngerszenen an. Das erste Mal begegnen sie ganz am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu. Jesus sieht sie bei ihrer Arbeit als Fischer am See Genezareth und ruft sie in seine Nachfolge. Die Jünger reagieren hier vorbildlich. Sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus sofort nach. Diese Entschiedenheit in der Nachfolge, dieses Hören auf Jesus, diese Bereitschaft, sich von Jesus ganz in Dienst nehmen zu lassen, das ist die Haltung des wahren Jüngers. So soll der Leser auch seine eigene Berufung begreifen, so begeistert und entschlossen soll auch er nachfolgen. Dieses positive Bild von den Jüngern wird noch weiter verlängert. Immer wieder werden die Jünger von Jesus belehrt, mehrfach getrennt von den anderen Zuhörern Jesu. Aus einer größeren Zahl von Jüngern wählt Jesus schließlich 12 aus, die zu seinen besonders engen Vertrauten werden. Sie sind die herausgehobenen Zeugen seines Wirkens, die auch beim letzten Mal noch bei ihm sind und denen von Jesus und auch später vom Engel am leeren Grab verheißen wird, dass sie den Herrn nach seiner Auferstehung in Galiläa wiedersehen werden. Diese 12 werden im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums auch von Jesus mit besonderer Vollmacht ausgestattet und ausgesandt. Sie sollen Kranke heilen und Menschen zur Umkehr aufrufen, wie Jesus das auch getan hat. Sie werden also mit dem gleichen Dienst beauftragt, den auch Jesus verrichtet. Auch das hebt sie heraus aus den Menschen, zeichnet sie besonders aus und stellt sie in ein besonders positives Licht. Allerdings gibt es schon bald im Markus-Evangelium auch ein gegenläufiges Bild von den Jüngern. Besonders in den drei Bootsszenen im ersten Teil des Markus-Evangeliums kommen die Jünger nicht gut weg. Sie erweisen sich als ängstlich und zeigen, dass sie kein Vertrauen in Jesus haben, obwohl sie ihm nachfolgen. Diese drei Bootsszenen wollen wir uns nun etwas ansehen. Dreimal berichtet Markus davon, dass die Jünger mit Jesus in einem Schiff sitzen. In Markus 4 wird vom Seesturm erzählt. Jesus schläft im Boot und die Jünger bekommen Angst und wecken Jesus auf. Er gebietet dem Sturm und beruhigt den See und fragt die Jünger dann mit leichtem Vorwurf: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Der mangelnde Glaube der Jünger zeigt sich auch in der nächsten Bootsszene im 6. Kapitel. Die Jünger mühen sich bei Gegenwind im Boot ab. Da erscheint ihnen Jesus auf dem Wasser. Sie aber halten ihn für ein Gespenst und erschrecken. Jesus beruhigt sie wieder: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und sofort legte sich der Wind. Die Reaktion der Jünger: Sie waren bestürzt und außer sich, sagt Markus. Und Markus fügt dann noch einen kritischen Kommentar hinzu: Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah. Gemeint ist die erste Brotvermehrung. Ihr Herz war verstockt. Dies ist schon eine ziemlich starke Kritik am mangelnden Vertrauen und Glauben der Jünger. Denn Verstockung ist sonst im Markus-Evangelium ein Zeichen der Gegner Jesu. Mangelnder Glaube der Jünger offenbart sich auch in der dritten Bootsszene, im 8. Kapitel. Die Jünger steigen nach der zweiten Brotvermehrung mit Jesus ins Boot. Hier will Jesus sie über die Pharisäer und Herodes Antipas belehren und sie warnen vor deren gefährlichem Einfluss. Jesus hat also eine wichtige Belehrung vor, die die Jünger unbedingt hören sollen. Doch die Jünger hören gar nicht zu, denn sie merken, dass sie Brote vergessen haben und machen sich um ihre Verpflegung Sorgen. Dies offenbart wieder ihren mangelnden Glauben. Jesus erinnert sie an die beiden Brotvermehrungen. Wieso sollten sie sich in der Gegenwart Jesu Sorgen um mangelnde Nahrung machen? Auch hier müssen sie sich wieder vorwurfsvolle Fragen Jesu anhören. Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? In diesen drei Schiffsszenen geht es immer um den mangelnden Glauben der Jünger. Sie haben kein Vertrauen in Jesus, obwohl sie schon so viel Gutes mit ihm erlebt haben. Das negative Jüngerbild verstärkt sich im mittleren Teil des Evangeliums, der vom Weg Jesu von Galiläa nach Jerusalem handelt. Wieder zeigt sich der Unglaube der Jünger in drei ähnlichen Szenen. Dreimal kündigt Jesus den Jüngern sein Leiden an. Jedes Mal reagieren sie mit Unverständnis. Auf alle drei Leidensankündigungen Jesu folgen Widerstand bzw. Unverständnis der Jünger und dann eine Belehrung Jesu. Nach der ersten Leidensankündigung im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums nimmt Petrus Jesus beiseite und macht ihm Vorwürfe. Petrus, so wird hier gesagt, wehrt sich gegen das Leiden Jesu. Jesus kündigt sein in Jerusalem bevorstehendes Leiden an und Petrus will das verhindern. Er glaubt an Jesus als den Messias. Kurz zuvor hat er Jesus als Messias, als Christus bekannt. Aber er hat noch nicht wirklich begriffen, was zum Weg des Messias dazugehört. Dass Jesus sich als Messias darin erweist, dass er am Kreuz stirbt und nach 3 Tagen aufersteht. Petrus wird schwer von Jesus gescholten dafür, dass er das Leiden Jesu ablehnt. Jesus nennt ihn sogar Satan und fordert ihn auf, wieder in die Nachfolge zu treten. Indem Petrus sich gegen das Leiden wehrt, ist er geradezu aus der Nachfolge Jesu herausgefallen. Also Petrus erweist sich hier als einer, der Jesus gründlich missverstanden hat. Und dann belehrt Jesus alle Jünger. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus muss leiden, das gehört zu seinem Weg. Und dieses Leiden hat Konsequenzen für die Jünger. Alle, die ihm nachfolgen, müssen auch bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Auch die Jünger müssen bereit sein, das Kreuz zu tragen. Dies schließt die Bereitschaft zum Martyrium ein. Jüngernachfolge ist, und das will Markus den Lesern auch einschärfen, Jüngernachfolge ist Kreuzesnachfolge. In seiner Gemeinde hat man dies offenbar vergessen. Und das ist ja nicht nur ein Problem der Gemeinde des Markus-Evangelisten, sondern es ist ein ständiges Problem der Kirche und von uns Christen, dass wir dem Leiden ausweichen wollen. Die Kreuzesnachfolge ist eine anspruchsvolle Botschaft. Nach der zweiten Leidensankündigung, sie findet sich im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums, streiten sich die Jünger, wer von ihnen der Größte ist. Wieder werden sie von Jesus belehrt. Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Der Streit darum, wer der Größte ist, zeigt, dass die Jünger die Bedeutung des Leidens Jesu gar nicht erfasst haben. Jünger Jesu sein bedeutet, zum gegenseitigen Dienen bereit zu sein. Gerade die Ersten in der Gemeinde sollen ihr Amt als Dienst verstehen. Vielleicht steckt hier im Sinne des Markus auch eine leichte Kritik an den Führenden in seiner Gemeinde, die sich auf ihr Amt etwas einbilden und auf die anderen herabsehen. Die Jüngerschaft bedeutet nicht nur Kreuzesnachfolge, Jüngerschaft bedeutet auch Bereitschaft zum Dienst aneinander. Auf die dritte Leidensankündigung in Markus 10 folgt eine unangemessene Bitte der Zebedäus-Söhne. Sie wollen von Jesus das Versprechen haben, dass sie die ersten Plätze im Reich Gottes erhalten. Damit zeigen sie, dass sie die Bedeutung des Leidens Jesu für sie selbst nicht begriffen haben. Deshalb belehrt sie Jesus darüber, dass sie zuerst die Bereitschaft haben müssen, ihr Martyrium anzunehmen, das Jesus ihnen ankündigt. Als die anderen Jünger dann murren wegen des Anliegens der Zebedäus-Söhne, werden auch sie belehrt. Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Die Begründung ist christologisch. Jesus argumentiert hier mit seinem eigenen Vorbild. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Lebenshingabe Jesu am Kreuz wird so zur Begründung des gegenseitigen Dienens in der christlichen Gemeinde. In diesen 3 Szenen, die in der Mitte des Markus-Evangeliums stehen, wird also auf 2 Probleme hingewiesen, die wohl Schwierigkeiten der markinischen Christen widerspiegeln. Die Möglichkeit der Verfolgung und dem Martyrium auszuweichen und das Streben nach Rang und Vorherrschaft in der Gemeinde. Wir sehen also, dass das Jüngerbild im Laufe des Markus-Evangeliums immer dunkler gezeichnet wird. Die Jünger geraten immer mehr in ein negatives Licht. Und wir haben den Höhepunkt dieser Darstellung oder den Tiefpunkt der Jüngerdarstellung noch gar nicht erreicht. Markus treibt es noch weiter, um den Leser mitzunehmen und ihn auch zu warnen. Bleiben wir zunächst mal bei dem mittleren Teil des Markus-Evangeliums. Auch hier gibt es noch weitere negative Züge im Jüngerbild. Im 9. Kapitel ist davon die Rede, dass die Jünger einen Dämon aus einem epileptischen Jungen nicht austreiben können, obwohl sie von Jesus damit beauftragt wurden und dazu eingesetzt worden sind. Aber sie versagen, weil sie offenbar nicht das nötige Vertrauen, den nötigen Glauben haben, der dazu notwendig ist. Dann hindern sie Kinder daran, zu Jesus zu kommen, obwohl er sie kurz vorher über die Bedeutung der Aufnahme eines Kindes belehrt hat. Sie wollen jemanden hindern, Dämonen im Namen Jesu auszutreiben und werden von Jesus eines Besseren belehrt. Der Leser wird, wenn er das Evangelium liest und sich das Verhalten der Jünger anschaut, vor die Entscheidung gestellt, sich entweder für Jesus oder für die hier jeweils versagenden Jünger zu entscheiden. Der Leser soll sich nicht überlegen fühlen, aber er soll im Versagen der Jünger mögliches eigenes Versagen erkennen und er soll motiviert werden, es im eigenen Leben zu vermeiden, es besser zu machen als die Jünger. Das Ausweichen vor dem Leiden, sich einen bequemen Glauben zurechtlegen, den Glauben nicht zu haben, kein Vertrauen zu haben, das sind Gefahren für jeden Christen. Und der Leser soll einfach durch das Fehlverhalten der Jünger auch zum Nachdenken kommen über seinen eigenen Glauben. Weitere negative Aspekte im Jüngerbild finden wir im letzten großen Teil des Markus-Evangeliums. Hier erzählt Markus, was sich in Jerusalem ereignet hat. In Markus 13 ermahnt Jesus die Jünger, wachsam zu sein. Etwas später, im Garten Gethsemane, im 14. Kapitel, schlafen die Jünger ein, während Jesus betet. Durch die vorhergehende Warnung in Markus 13 verstärkt sich das Versagen der Jünger. Trotz der Mahnung Jesu sind sie nicht wachsam. Das Versagen des Judas, des Petrus und aller Jünger in der Passion, das Versagen aller Jünger besteht schließlich in der Flucht, wird dadurch verstärkt, dass Jesus alle drei Ereignisse vorher ankündigt. Und die Jünger beteuern sogar jedes Mal das Gegenteil. Sie versprechen Jesus, ihm treu zu bleiben. Der Gipfel des Jüngerversagens ist die gerade schon erwähnte Flucht der Jünger bei der Gefangennahme Jesu. In Markus 15,20 heißt es ganz einfach, da verließen ihn alle und flohen. Damit ist die erzählte Jüngergeschichte im Markus-Evangelium zu Ende. Von den 12, die hier fliehen, wird nichts mehr erzählt. Die Jüngergeschichte endet also, kann man sagen, im Markus-Evangelium mit einer Katastrophe. Der Leser, der zunächst zufrieden bekennen konnte, dass er mit den Jüngern im Glauben übereinstimmt, dass er wie sie voller Begeisterung Christus nachfolgt, muss jetzt feststellen, dass er sich von diesem Verhalten der Jünger innerlich entschieden distanzieren muss. Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die Zukunft ist noch offen. Jesus im 14. Kapitel und der Engel am Grab in 16,7 kündigen an, dass die Jünger nach Galiläa gehen und dort dem Auferstandenen begegnen werden. Die Begegnung mit dem Auferstandenen kann also die Beziehung wiederherstellen zwischen Jesus und seinen treulosen Jüngern. Doch dies wird im Evangelium nicht erzählt. Das Evangelium endet mit einem offenen Schluss. Der ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums liegt in 16,8. Was in den Bibelausgaben dann noch folgt, ist ein später hinzugefügter Schluss, wie man in den meisten Bibelausgaben auch daran erkennen kann, dass diese Verse 9 bis 20 in Klammern gesetzt sind oder daran, dass durch eine Fußnote dieser Abschnitt als sekundär gekennzeichnet ist. Der Markus-Evangelist hat das Evangelium mit einem offenen Schluss enden lassen mit 16,8 und hat nicht mehr davon erzählt, dass die Jünger dem Auferstandenen begegnen. Er hat nur davon erzählt, dass das angekündigt wird, aber das Geschehen selbst schildert er nicht mehr. Bevor ich auf den Schluss des Markus-Evangeliums, der auch aus anderen Gründen sehr reizvoll ist, eingehe, will ich zunächst noch für einigen positiven Gestalten im Markus-Evangelium sprechen. Figuren, Persönlichkeiten, die den Jüngern kontrastierend gegenübergestellt werden, sogenannten Kontrastfiguren, an denen sich der Leser orientieren kann, wo er sich von den Jüngern und deren Verhalten immer mehr distanzieren muss. Da ist beispielsweise der Vater des epileptischen Jungen, er bittet Jesus um Stärkung seines Glaubens. Er weiß, dass er Glauben braucht und er weiß auch, dass sein Glaube schwach ist und er die Hilfe Jesu benötigt zum Glauben. Er steht damit in Kontrast zu den glaubensschwachen Jüngern, die sich gar nicht ihrer Schwäche bewusst sind. Dann ist die blutflüssige Frau, die sich Jesus von hinten nähert, auch weil sie an ihn glaubt und weil sie weiß, dass er sie heilen kann. Dann ist da der blinde Bartimäus, der in einem doppelten Sinne sehend wird. Er sieht wieder mit seinen leiblichen Augen, aber er sieht auch, was von ihm verlangt wird in der Begegnung mit Jesus. Nämlich es heißt, dass er Jesus nach Jerusalem, auf dem Weg nach Jerusalem nachfolgt. Das heißt, er wird zu einem wirklichen Jünger, weil er Jesus direkt an den Ort des Leidens nachfolgt. So sind nach dieser Szene die Jünger, obwohl sie sehend sind körperlich, die eigentlich Blinden. Denn sie wehren sich gegen das Leiden. Aber der ehemals blinde Bartimäus weiß, dass zur Nachfolge Jesu das Leiden gehört. Und er folgt Jesus entschlossen nach Jerusalem nach. Dann ist da die Frau, die Jesus für das Begräbnis sagt. Sie bejaht im Unterschied zu den Jüngern den Tod Jesu. Und sie erweist sich auch als klüger als die Frauen, die später zum Grab gehen, um den Leichnam Jesu zu salben, aber die zu spät kommen. Die Frau salbt Jesus schon vorweg zu seinem Begräbnis. Und dann ist da Simon von Cyrene. Von ihm heißt es, dass er das Kreuz auf sich nimmt. Damit tut er genau das, was jeder wahre Jünger tun soll. Die Jünger sind darüber belehrt worden von Jesus. Wer mal Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. Die Jünger weigern sich. Simon von Cyrene tut es, wenn auch gezwungenermaßen. Aber er erweist sich hier als wahrer Jünger. Der Hauptmann unter dem Kreuz bekennt angesichts des Todes Jesu, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Auch er erkennt, dass der Kreuzestod zum Weg des Gottessohnes dazugehört. Darin unterscheidet er sich von den Jüngern, hebt er sich positiv von ihnen ab. Und dann ist da schließlich noch Josef von Arimathea. Er bestattet Jesus, erweist ihm also einen letzten Dienst, obwohl das eigentlich die Aufgabe der Jünger gewesen wäre, aber die sind ja geflohen. Dabei hätten diese Jünger in den Jüngern des Johannes des Täufers ein Vorbild gehabt, von denen eigens in Markus 6 gesagt wird, dass sie ihren Meister nach dessen Hinrichtung bestatten. Insgesamt kann man also sagen, es gibt neben den Jüngern, die immer mehr versagen, im Markus-Evangelium eine ganze Reihe Kontrastfiguren, mit denen der Leser sich dann positiv identifizieren kann. Man sieht, wie große Bedeutung die Jüngerthematik im Markus-Evangelium hat. Der Sinn der Jüngerdarstellung ist, dass der Autor Parallelen aufzeigt zwischen dem Leser und den Jüngern. Der Leser soll die Jünger beobachten im Evangelium und dadurch selbst zur Umkehr und zum entschlossenen Glauben gerufen werden. Eine ganz besondere Gruppe im Markus-Evangelium sind die Frauen, die am Ende zum Grab kommen. Auf sie will ich abschließend noch ihre Aufmerksamkeit lenken. Am Schluss des Markus-Evangeliums nämlich spitzt sich die Jüngerthematik noch einmal zu, und zwar in Gestalt dieser Jüngerinnen Jesu. Anders als die männlichen Jünger fliehen die Frauen nicht, als Jesus gefangen genommen wird. Die Frauen, die wie die männlichen Jünger Jesus von Galiläa her bis Jerusalem nachgefolgt sind, harren aus unter dem Kreuz, wenigstens in einiger Entfernung, wie es heißt. Sie schauen bei der Grablegung des Leichnams Jesu zu. Sie wissen also, wo Jesus bestattet ist. Und so gehen sie dann am Ostermorgen zum Grab. Auf ihnen ruht nun also am Schluss des Evangeliums die ganze Hoffnung des Lesers. Die Jünger sind geflohen und von der Bildfläche verschwunden. Jetzt sind die Frauen die entscheidenden Handlungsträger. Sie allein hören am leeren Grab die frohe Botschaft des Engels von der Auferstehung Jesu. Und sie erhalten dann vom Engel den wichtigen Auftrag, den Jüngern mitzuteilen, dass Jesus auferstanden ist und dass er ihnen in Galiläa erscheinen wird. Aber, und da ist dann die Katastrophe vollständig, am Ende des Markus-Evangeliums heißt es, dass die Frauen schweigen. Sie schweigen, wo sie reden sollen. Das Markus-Evangelium endet ursprünglich mit den Worten, da verließen sie, also die Frauen, das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Sie sind also insofern besser als die männlichen Jünger, dass sie zum Grab gehen und so auch die Osterbotschaft vernehmen können, aber am Ende drohen auch sie zu versagen. Denn wenn sie wirklich niemandem etwas sagen, dann erfahren die Jünger nicht, dass sie Jesus in Galiläa sehen werden und es kann nie zur Verkündigung der Osterbotschaft kommen. Natürlich weiß der Leser und wissen natürlich auch wir, dass die Frauen nicht bei ihrem Schweigen geblieben sein können, denn sonst gäbe es die Osterbotschaft nicht und der Leser wäre nie zum Glauben gekommen. Aber Markus erzählt von diesem positiven Ende nichts. So bleibt der Ausgang der Geschichte formal gesehen offen. Am Ende bleibt nur der Leser übrig, der das Versagen der handelnden Personen ausgleichen kann. Wenn die Jünger fliehen und die Frauen schweigen, dann soll der Leser sich sagen, dann reagiere ich aber anders. Ich fliehe nicht. Ich bekenne mich. Ich rede und verkünde, Christus ist auferstanden. Liebe Hörerinnen und Hörer, da wir morgen das Fest des Evangelisten Markus feiern, will ich zum Schluss noch einige Worte zum Evangelisten selbst sagen. Der Evangelist tritt, wie wir schon gehört haben, ganz hinter seiner Botschaft zurück. Er gibt im Evangelium seinen Namen nicht preis, spricht überhaupt nicht von sich. Er will Christus verkünden und nicht sich selbst. Er versteht seine schriftstellerische Tätigkeit als Dienst an Christus und seiner Kirche. Deshalb wissen wir nicht sehr viel über den Verfasser des zweiten Evangeliums. Er ist mit dem Judentum und auch mit dem Alten Testament sehr vertraut. Dies lässt darauf schließen, dass er vor seinem Christsein engen Kontakt zum Judentum hatte. Entweder war er Gottesfürchtiger oder Proselyt, das heißt vielleicht sogar ganz zum Judentum übergetreten. Als er das Evangelium schreibt, hat er eine heidenchristliche Gemeinde vor sich, die kaum noch Kontakte zum Judentum hat. Einiges spricht dafür, dass diese Gemeinde sich in Rom befand. Der Evangelist, der inzwischen der Christ geworden ist, der von Christus begeistert ist, wird sich selbst auch in den Jüngern wiedererkannt haben. Vielleicht hat er auch in ihren Gefährdungen und in ihrem Versagen eigene Schwächen gesehen. Seine Abfassung des Evangeliums sieht er als seinen Dienst an der Gemeinde an, als seine Art, die Botschaft von Jesus zu den Menschen zu tragen. Der Markus-Evangelist hat mit der Abfassung seines Evangeliums eine gewaltige Leistung vollbracht, indem er als erster ein Evangelium niederschrieb. Er hat dadurch die Botschaft Jesu bewahrt und zugleich auch das Bekenntnis zu Tod und Auferstehung Jesu. Durch seine Betonung der Kreuzesnachfolge hat er auch auf die Ernsthaftigkeit des christlichen Glaubens hingewiesen. Jesus verlangt etwas von seinen Jüngern. Der Blick auf das Kreuz verhindert, dass man sich den Glauben allzu bequem zurechtlegt. In der markinischen Gemeinde ist man dieser Gefahr erlegen. Auch heute besteht diese Gefahr. Markus kann uns da mit seinem Evangelium ein wichtiger Mahner sein. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Professor Wehr, für Ihre Ausführungen. Und eine erste Anruferin hat uns bereits erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich bin die Frau Fächler aus Ankum. Ich wollte nur mal fragen, diese Jüngerzahl, sind das nun wirklich die 12 Apostel? Oder ich würde ja dann, wenn Sie sagen, es ist eine Kontrastfigur, der Josef von Arimathea, der sich da mutig vor Pilatus gestellt hat, das könnte ja auch noch ein Jünger sein. Vielleicht ein Anonymer, der dann eben doch zu diesem Mut fähig ist, den Pilatus zu bitten, dass er ihn abnimmt und ins Grab legen kann. Also erstmal die Zahl der Jünger. Dann glaube ich, dass die Jünger ja wohl auch noch von diesem Messias, der ja da verheißen war, von diesem Gedanken doch sehr noch erfüllt waren, wenigstens einige, dass es eben ein Reich hier auf Erden war. Ich glaube, das war auch noch irgendwo drin bei ihnen. Und deswegen ja auch diese Frage schon, werde ich Minister, werden wir beide Minister sein können, während die anderen sich dann schon über die ärgern, die diese Frage stellen. Und dann noch die Frage, wie unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel, würde mich interessieren, Johannes und Matthäus, wie unterscheiden die sich, oder Matthäus und Lukas, in ihrem Bild vom Jünger? Ist da ein Unterschied? Ist der Jünger nicht immer berufen zum Dienst gewesen bei Jesus, zu der Nachfolge? Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ist das nicht bei allen das Gleiche?
Ja, das sind eine ganze Reihe von Fragen, zu denen man viel sagen könnte. Ich will mich kurz fassen. Also die Zahl der Jünger ist im Markus-Evangelium größtenteils unbestimmt. Er geht jedenfalls davon aus, dass Jesus erheblich mehr Jünger hatte als nur die 12. Aber gegen Ende hin scheint Markus immer an die 12 zu denken, wenn er von den Jüngern spricht. Beim letzten Mal sagt er ausdrücklich, dass die 12 bei Jesus waren. Nicht? Also in der Passion scheint er sich vor allem auf diese 12 zu konzentrieren. Dass diese Jünger Schwierigkeiten hatten, die Botschaft von Jesus, vor allem von seinem Leiden zu begreifen, das ist natürlich zu verstehen aus ihrem jüdischen Hintergrund. Sie hatten natürlich eine völlig andere Messias-Erwartung. Das kann man damit auf jeden Fall erklären. Aber Markus versucht, die Jünger möglichst nah an die Gemeinde heranzurücken, also an die christliche Gemeinde, und will eben sagen, ja, dass die Jünger nicht so gut begreifen, dass das Leiden zu ihrem Weg dazugehört. Das ist nicht nur ein vergangenes Problem dieser ersten Jünger, sondern das ist auch ein Problem, das die Christen in der Gemeinde immer haben. Natürlich weicht man dem Kreuz der Benachteiligung gerne aus und passt sich an, dass man keinen Anstoß erregt und nicht auffällt. Christen waren eine Minderheit, da gehörte Mut dazu, sich zu Christus und zum Glauben zu bekennen. Und da ist immer die Gefahr, dass man diesen Mut nicht aufbringt. Also ich glaube, der Markus hat in seiner Darstellung die Absicht, die Jünger möglichst nah an die Leser heranzurücken. Und der Leser soll eben nicht irgendwelche Entschuldigungen finden, warum die Jünger damals versagt haben. Mir kann es nicht passieren, sondern er soll sagen, ich kann genauso versagen. Dann zur Parallele bei Matthäus und Lukas. Natürlich gibt es bei Matthäus und Lukas auch die Aufforderung, dass Kreuzesnachfolge immer, dass Jüngernachfolge immer Kreuzesnachfolge ist. Aber bei Lukas spielt das Kreuz nicht die große Rolle wie bei Markus. Also Markus hat die Kreuzesbotschaft ganz besonders herausgestellt, nicht auch noch stärker als Matthäus. Und da ist der Paulus sehr ähnlich. Paulus hat auch eine Kreuzestheologie vertreten, nicht, und spricht von dem Anstoß des Kreuzes und von der Erniedrigung des Kreuzes. Bei Lukas kann man auch beobachten, dass er diese Stelle, die ich zitiert habe von Markus, wenn man Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich, etwas verändert. Er sagt, wenn man Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich. Und damit ist nicht mehr nur an dieses Martyrium gedacht, an die große Verfolgung oder so etwas, sondern da ist an das tägliche, die tägliche Last, die ein Jünger im Namen Jesu zu tragen hat, gedacht. Da wird also auch dieses Wort vom Kreuz tragen etwas verändert, bekommt einen etwas neuen Sinn.
Ja, und wir müssen ja auch sagen, dass die Jünger dann wirklich zum Martyrium auch bereit waren danach.
Natürlich.
Und dass fast alle da auch das Martyrium erlitten haben, also so begeistert waren sie dann doch für Christus und seine Nachfolge vom Heiligen Geist gestärkt.
Das wäre ein Missverständnis, wenn man jetzt sagen wollte, dass Markus die Jünger also jetzt abschreiben würde oder dass er sie also in dem Negativen belässt. Er erzählt nur nicht mehr diese positive Wendung am Ende, um den Leser so ein bisschen zu reizen da und zu sagen, dass der Leser dann in die Stelle tritt. Aber natürlich ist es allgemein bekannt, dass die Jünger als Märtyrer gestorben sind, bei Petrus sowieso, bei den anderen auch. Und auch der Leser des Markus-Evangeliums hat das natürlich gewusst. Die Jünger sind die grundlegenden Autoritäten, trotz ihres Versagens. Aber Markus hat diesen einen Akzent sehr stark gesetzt und mit der Absicht, eben den Leser zu beunruhigen.
Alles gut, Gottes Segen. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke, Frau Fechler. Alles Gute Ihnen. Und eine weitere Anruferin, ein weiterer Anrufer hat uns erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich war immer so begeistert, dass im Johannesevangelium die Frauen so mutig waren. Und Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete es aus, was er ihr gesagt hat. Also sind die Frauen nicht weggelaufen. Wie kann man das verstehen?
Ja, das geht dabei um die Darstellungsweise der verschiedenen Evangelisten, nicht? Die setzen ihre eigenen Akzente. Es ist historisch wahrscheinlich so gewesen, dass Maria Magdalena zu den allerersten Osterzeugen gehörte, also zu den allerersten, denen Christus erschienen ist. Nicht? Vielleicht hat sie sogar vor Petrus schon eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt, wie das ja bei Johannes dargestellt wird. Markus will einfach ein anderes Bild zeichnen dieser Jüngerinnen und auch dieser Jünger, um den Leser auf diese Weise stärker anzusprechen. Die Evangelisten setzen ihre Akzente, haben ihre eigenen Absichten bei der Darstellung und da weichen sie eben von den Vorgaben auch schon mal etwas ab. Man muss jedes Evangelium für sich betrachten, in seiner besonderen Aussage. Und ich glaube, dann erfasst man auch den Reichtum dieser vier Evangelien. Das ist keine historische Aussage, die ich jetzt gemacht habe, sondern eine Aussage über die Darstellungsweise des Markus-Evangelisten.
Danke.
Danke für diese Frage. Auf Wiederhören. Alles Gute. Zum Abschluss dieser Sendung noch einmal die Frage, dass nämlich der Markus-Evangelist mit seinem Schreiben das nicht einfach nur eine Geschichte erzählen will, die man dann so Stück für Stück irgendwie ins Leben hinein übersetzt, sondern mit diesem Schluss, mit dieser wirklich sehr großen und sehr starken Irritation des Lesers sozusagen diese Geschichte in das Leben hinein fortsetzt. Gibt es etwas Vergleichbares in der Literatur dieser Zeit?
Ja, solche Erzählungen, die einen offenen Schluss haben, gibt es öfter, sogar in den Evangelien. Beispielsweise die Erzählung vom verlorenen Sohn. Da haben wir die Geschichte vom verlorenen Sohn, der dann vom Vater wieder angenommen wird. Und dann am Ende wird hier der Blick gelenkt auf den älteren Sohn, der ja überhaupt nicht einverstanden ist mit der Großzügigkeit des Vaters. Und der Vater geht dann zu diesem älteren Sohn heraus und stellt ihn zur Rede, nicht? Und richtet am Ende die Frage an ihn, sollen wir uns nicht freuen, dass der Sohn, der verloren war, nun wiedergefunden worden ist. Und es wird nicht von einer Antwort des älteren Sohnes erzählt. Überhaupt von keiner Reaktion. Die Geschichte bleibt so offen, nicht? Und ähnlich auch bei dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Auch da am Ende die offene Frage, seid ihr böse, weil ich gütig bin? Nicht zu denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben und den gleichen Lohn bekommen wie die anderen. Auch da wird nicht gesagt, wie die protestierenden Arbeiter reagieren. Die Frage bleibt offen und da ist der Leser angesprochen. Nicht? Wie reagiere ich, wie würde ich antworten auf diese Frage? Also mit diesen offenen Schlüssen wird der Leser einbezogen. Das ist also ein gängiges, sehr verbreitetes Stilmittel.
Vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott, Professor Wehr, dass Sie heute Abend hier bei uns zu Gast waren. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen, herzlichen Dank, dass Sie sich hier in der Sendung eingebracht haben, diese Sendung bereichert haben durch Ihre Fragen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie sich natürlich wie immer gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 7525 7520 oder auf unserer Homepage www.horeb.org. Wenn wir Sie, Professor Wehr, zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Ja, gerne. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.